Ich weiß, ihr liest alle unser Blätter, nehmt sie mit nach Hause und fügt sie in euer Bibel hinein, liest Manna für die Woche und achtet auf Gebetsanliegen und Termine. Dennoch, obwohl ihr das alle immer tut, möchte ich euch aufmerksam machen auf die Termine hier unter Termine und Infos. Wichtige Termine zum Vormerken: 5. Juni, Gemeindevollversammlung. 20. Juni, Jörgs Ordination. Und der 8. August, die Übergabe der Gemeindeleitung. Gemeindeversammlung ist wichtig, weil es auch sich damit beschäftigen wird. Wir haben Zeit, um über die Situation in der Gemeinde nachzudenken, was Umbau betrifft, aber auch Informationen zu der finanziellen Situation, die ja immer gut ist, weil Gott gut ist. Und er uns durchhilft. Sie ist auch gut, weil ihr gibt und gerne gibt, und wünschen euch aus diesem Grund Gottes Segen. Danke für die Gaben, die Woche für Woche eingehen. Wir wollen uns jetzt auch zusammen Zeit nehmen und dafür zu danken und Gott zu bitten, dass er auch die Gaben, die wir ihnen bringen, hier Sonntag für Sonntag nicht nur zum Segen für die Gemeinde werden, sondern darüber hinaus. Und wir wollen auch an Maike Geddert denken, die vor einer Woche operiert wurde und jetzt nun zu Hause ist, aber es war eine schwere OP. Und Matthias und die Kinder und Maike brauchen unser Gebet. Darüber hinaus wollen wir auch für andere beten, die krank sind, es schwer haben im Moment, egal aus welchem Grund. Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen. Mit all dem, was unser Herzen bewegt, all dem, was uns beschäftigt und belastet. Du hast gesagt, kommet her zu mir, ihr, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir sind gekommen, weil wir wissen, dass nur du uns erquicken kannst. Wo sollen wir denn anders hin? Es gibt keine außer dir. Du bist der einzige, lebendige, ewige Gott. So bringen wir dir Dank, dass wir kommen dürfen, und wir bringen dir unsere Schwester Maike, Matthias und die Kinder und bitten dich, dass du Maike heilst und aufrichtest, um weiterhin zum Segen setzt für die beiden Mädels, die du den beiden anvertraut hast. Segne Matthias und hilfe jetzt durch diese Zeit, dass es ein bisschen anders schwer ist, Mühe macht, und so auch alle anderen, die es schwer haben, heute Morgen, in der vergangenen Woche, oder die einiges vor sich haben in der Woche, die da kommt. Wir bitten dich, dass du hilfst beim Tragen. Wir danken dir, dass du uns hilfst, diese Lasten zu tragen. Wir danken dir dafür, dass wir dir etwas bringen können, etwas zurückgeben können von dem, was du uns bereits gegeben hast, was dir sowieso gehört, denn dir gehört alles. Nackt sind wir hineingekommen in der Welt und nackt werden wir die Welt verlassen. So gehört dir sowieso alles. Hilf uns, so zu geben, dass es dir gefällt, dass es dir Ehre macht, dass es Teil der Anbetung ist. Mit freudigen, freien, dankbaren Herzen. Und wo es nicht so ist, bitten wir dich, dass du es veränderst. Wir danken für die Gemeinschaft hier und bitten dich um deinen Segen für das Wort. Amen. Wir haben gerade gesungen, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr. Und ich glaube, wir meinen das vom ganzen Herzen. In unserer Herzen wissen wir, wie die Jünger es wussten, dass Gott groß ist. Sie hatten Gott in Jesus gesehen und wussten nicht, wo sie nun anders hingehen sollten, als Jesus sie fragte, wollt ihr mich auch verlassen? Und einer von den Jüngern antwortet und sagt, wohin denn? Am Ende gibt's doch nur dich. Am Anfang hat's sowieso nur dich gegeben. Es gibt keinen anderen Gott außer dir. In Himmel und auf Erden gibt es nur einen Gott. Er hat uns geschaffen und wir kommen von ihm und werden alle, du und ich, zurückkehren, die da glauben und auch diejenigen, die nicht glauben. Sie kommen alle von Gott und werden auch am Ende bei Gott landen. Die einen in der Geborgenheit seiner Arme und die anderen vor dem Richterstuhl. Die einen kommen nach Hause, zurück zum Vater, den sie verlassen hatten. Und die anderen werden es nicht. Sie haben ihn abgelehnt und wollen nichts von ihm wissen. Und er wird das auch akzeptieren und respektieren. Weil Gott nicht ein Gott ist, der zwingt, sondern unser Gott. Und das ist wichtig für alle Menschen, die gefangen sind in irgendeine Form von Religion, und wenn sie auch christlich ist. Gott ist ein Gott der Freiheit. Er befreit uns sogar von dem Gesetz, oder? Dem, das Gesetz? Er will, dass wir ihm in Freiheit lieben, weil wir es wollen. Und wir haben gelesen letzte Woche und werden auch diese Woche nochmal lesen. Über Braut und Bräutigam. Wie ist dir im Herz? Ist er dein Bräutigam? Er hat sich auf einen langen Weg gemacht. Er hat sich bis zum Äußersten erniedrigt, um dich zu begegnen, weil er dich ganz persönlich liebt und hat alles hergegeben, was er hat. Alles. Hat sogar die Herrlichkeit verlassen und ist Mensch geworden, weil er dich liebt. Das ist dein Bräutigam. Und es gibt viele Schwestern, die einen Bräutigam suchen. Ich sag dir, wenn du den gefunden hast, wirst du keinen anderen haben wollen. Er macht uns satt. Er sättigt unser Verlangen. Wo sollen wir hin? Jesus, du bist alles in allen. Du bist der Ich Bin, der Ich Bin. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist das Baum. Oder der, die, das Baum, der Baum des Lebens. Er sehnt sich nach uns. Er sagt, sieh, ich komme bald. Ich freue mich schon drauf. Ich komme bald. Und wir sitzen da als seine Braut. Denkt, naja, gut, okay. Aber warte doch erstmal, bis ich eingezogen bin in mein neues Haus. Bis ich mein Studium zu Ende habe, bis ich wenigstens geheiratet habe. Warte doch, ich möchte so gern noch ein Kind haben. Statt zu sagen, ja Herr, komme, komme bald. Lieber gestern als heute. Das hat Paulus gesagt. Lieber gestern als heute. Er hat das natürlich ein bisschen anders formuliert, eingepackt, aber er hat das gesagt. Ich wäre viel lieber, aber ich bleibe bei euch. Ich wäre viel lieber bei ihm. Ich war schon fast da. Und ich habe seine Herrlichkeit gesehen und geschmeckt. Und ich sehne mich so danach. Wisst ihr, warum wir gar nicht unbedingt Gott wollen, wie wir eigentlich ihm wollen sollten? Warum wir ihn nicht suchen, wie wir ihn eigentlich suchen sollten, warum wir keinen Hunger und Durst nach ihm haben, weil wir seine Herrlichkeit noch nicht geschmeckt haben. Wenn wir aufstehen, was ist das Erste, was wir haben? Doch, haben wollen doch ein frisches Brötchen, ne? Und wenn es von Penny ist, es muss frisch sein. Leckere, dicke, deutsche Markenbutter drauf. Frischkäse und Erdbeermarmelade. Für die Leute, die in sind, ist es Erdnussbutter mit Nutella. Läuft, Mund läuft schon, oder? Geht es so? Geht es dir so in deine Beziehung zu Jesus? Paulus sagte, ich würde das gern alles loslassen. Lieber gestern als heute, um bei dir zu sein, Herr. Und das ist eigentlich Thema mit Thema hier, die Herrlichkeit Gottes. Wisst ihr, die deutsche Sprache, ich beherrsche die deutsche Sprache nicht. Und ich finde, dass sie nicht unbedingt die schönste Sprache ist, auf Erden ist, ich finde Französisch vom Hören her sehr, als eine sehr schöne Sprache, auch Italienisch. Aber die deutsche Sprache hat oft etwas andere Sprachen, was andere Sprachen nicht haben. Zum Beispiel Herrlichkeit. Ich musste über Herrlichkeit nachdenken. Du wirst Herrlichkeit nie schmecken.
Du wirst Herrlichkeit nie sehen. Du wirst Herrlichkeit nie erkennen oder von Herrlichkeit erkannt werden, wenn er nicht dein Herr ist. Je mehr, und es ist ein langes Prozess bei mir gewesen, ein langer Prozess, je mehr ich ihm Herr sein lasse in meinem Leben, je herrlicher mein Leben wird. Und das ist, was mich schon als alter Mann begeistert. Gott ist herrlich. Gott hat immer recht. Gott enttäuscht nie. Gott ist geduldig. Gott ist so barmherzig. Er ist so voller Güte. Mann, wenn ich ihn dir beschreiben sollte. Die deutsche Sprache, mag sie noch so praktisch sein, genügt nicht. Die Jünger sagen, nun, wenn wir schreiben sollten, alles Herrliche, was wir im Angesicht Christi gesehen haben, dann reicht das Meer nicht, wenn es Tinta wäre, und der Himmel, wenn es Papyrus wäre. Es reicht nicht aus. Und das ist nur eine Offenbarung Gottes. Gott Mensch geworden, Gott klein geworden. Und dieser kleine Mensch ist so viel Herrlichkeit verborgen, dass die Jünger, einmal erleuchtet durch den Heiligen Geist, wo alles richtig lebendig wird, sagen sie, wir packen es euch nicht zu beschreiben. Und ich denke, dass es auch Johannes Problem ist. In der Offenbarung, wo wir jetzt nun sind, es ist schwer für Johannes. Es ist schwer für ihn, es wiederzugeben, und es ist für uns schwer zu begreifen. Und deswegen brauchen wir, wenn wir das Wort Gottes lesen und betrachten, den Heiligen Geist. Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Menschlicher Verstand, die menschliche Sprache, menschliche Kraft, menschliches Wissen, menschliche Erkenntnisse reichen nicht aus, um uns diese Herrlichkeit zu bringen. Letzte Woche haben wir gesehen, wie es sein wird im Himmel. Immer, jeden Tag, nur von Anfang bis Ende, das wird es auch nicht geben, nur herrlich. Becky, einen herrlichen Tag. Nee, Tag gibt es gar nicht. Oder? Und das sind einige von den Problemen, die hier im Text auftauchen. Eine Schwester kam, und es gibt eine liebe Schwester, die schätze ich vor, die stellt mir jeden Sonntag nach der Predigt ein Bein. Komm, Fabian, und was, wenn das Himmel ist, wieso wird davon Heil gesprochen? Und wenn es nur wir werden sein Volk, nicht seine Völker sein, sondern sein Volk im Himmel, wieso spricht er dann von Völker? Das kriege ich nicht gebacken. Ich verstehe das nicht. Und ich meine, so sehr wir graben und suchen im Wort Gottes, wir werden immer, immer noch Fragen haben. Erkenntnis, die menschliche Erkenntnis reicht nicht aus, um das zu fassen, was eigentlich hier beschrieben ist. Und das Ende ist sowieso nicht hören, sondern das Ende ist Herz. Es ist nicht, wie viel du weißt, sondern wo rutscht es hin und was passiert damit? Wird es zu leben in dir? Wieder zurück. Zu Braut und Bräutigam. Der Bräutigam, ist gekommen. Er hat alles gegeben, um dir seine Liebe zu erweisen. Er steht da und wartet auf dich. Wir sind seine Braut, Männer und Frauen. Soll aber nicht missverstanden werden. Wer geht dann eigentlich bei der Schöpfung wohin? Gott schafft? Das Bräutigam? Den Bräutigam? Schrecklich. Gott schafft den Bräutigam und Gott schafft auch die Braut. Und Gott bringt die Braut zum Bräutigam, oder? Das ist doch ein Geschenk. Wisst ihr, dass ihr als Braut ein Geschenk Gottes an Christi seid? Wisst ihr, dass nur ihr Christus glücklich machen könnt? Wisst ihr, dass ihr Gottes größte Sehnsucht seid? Auch persönlich, aber als Leib? Deswegen sagt er ja auch, ich komme bald. Er kann es nicht abwarten. Und wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, das kann ich nicht glauben. Wie sollte man das lieben? Eher Angst. Haben auch meine Kinder vor mir manchmal. Warum? Weil ich Gott nicht richtig widerspiegle. Wenn er unser Herr ist, dann müsste seine Herrlichkeit in uns offenbar werden, oder? Hatten wir letzte Woche, glaube ich, gesagt, oder? Ich weiß es nicht. Michael und Claudia sind schon lange verheiratet und ich sehe sie Sonntag für Sonntag. Sie sehen sich immer ähnlicher. Obwohl der eine eine Glatze hat und die andere schöne, volle Haare, die sehen sich immer ähnlicher. Wisst ihr? Und das ist für beide ein Kompliment. Aber wie ist das denn mit seiner Braut hier auf Erden? Und das ist so wichtig. Wir haben eine Verantwortung, Geschwister. Als Leib Christi haben wir eine Verantwortung zu Gott. So zu sein, wie er ist, seine Herrlichkeit zu widerspiegeln. Und dazu kommen wir gleich. Ich fange aber erst einmal an. Zurück zu diesen Fragen. Warum dann in Verse 9 bis 27 und auch in Kapitel 22, Verse 1 zu 5, finden wir gewisse Widersprüche? Grundsätzlich, wie vorhin gesagt, ist es eigentlich menschlich gesehen nicht einfach, das Wort Gottes immer so zu verstehen, wie es eigentlich verstanden werden sollte. Aber wir machen uns das oft einfacher, wenn wir das Wort Gottes richtig aufteilen. Paulus schreibt an seinen Sohn Timmy und er sagt, dass du das Wort Gottes richtig brichst, aufteilst. Und die Bibel ist aufgeteilt. Die ist nicht nur in Büchern aufgeteilt, im Alten, im Neuen Testament aufgeteilt und dann in Bücher und prophetische Bücher und, sondern auch Kapiteln und Verse. Und diese Aufteilung sind gut, sie sind aber nicht immer richtig. Und wenn wir uns nicht ausstrecken, zu begreifen und verstehen, wie Kapiteln aufgeteilt sind, im chronologischen Sinn,
dann kommen wir in Probleme hinein. Wir haben in Kapitel 21 gesehen, wie Johannes einen neuen Himmel und eine neue Erde sieht. Alles neu. Und wir haben gesehen, dass diese neue Schöpfung eine neue Schöpfung ist, wie in Genesis Kapitel 1. Wo Gott, und das hebräische Wort haben wir letzte Woche gesehen, ist bara. Und bara bedeutet, etwas aus dem Nichts schaffen. Neue Himmel und neue Erde ist nicht das alte rund erneuert, sondern es ist eine neue Schöpfung. Völlig neu. Wie du auch innen drin neu bist. Eine neue Schöpfung. Und wenn Gott dies sieht, sagt er das, was wir auch im Text gelesen haben, gilt auch für dich. Das Alte ist vergangen, sieh, es ist alles neu geworden. Deswegen kannst du in diese Gemeinschaft mit Gott eintreten, weil du ein neuer Mensch bist vor ihm. Wir benutzen das Wort Schöpfer sehr schnell. Die Künstler gebrauchen das. Nicht nur die Künstler, sondern ein Friseur oder eine Friseuse oder wie die heißen. Sie nennen sich, das ist meine Schöpfung. Und sie haben nur kurz in deine Haare rumgewühlt und es verunstaltet, sodass du gar nicht mehr in den Spiegel gucken darfst. Und sie sagen, Schöpfung. Sie haben umgestaltet. Vielleicht bei Michael Rund erneuert. Etwas aus dem Nichts, wie in Genesis, ist das, was hier geschieht. Und wir lesen darüber, wie das so ist und haben gesehen, ich habe mir das notiert, damit wir diese ganze Verse nicht lesen müssen. Wir haben gelesen, Gott wird nicht über uns regieren oder über uns herrschen, sondern er wird bei uns wohnen. Und wir haben gesehen, wie im Himmel es kein Tempel sein wird, weil wir sein Tempel sind, sein Volk. Wir werden sein Volk sein, es wird also keine Völker mehr geben. Schluss mit WM. Jemand sagte kurz zu mir, ja, Fußball wird es in den Himmel geben. Wir sind doch alle füreinander, wir wollen wir gegeneinander spielen. Ich bin traurig darüber, aber Gott hat sicherlich etwas besser als Fußball. Wir werden sein Volk sein, nicht wir werden seine Völker sein. Und das ist ganz wichtig, wenn es dazu kommt, Kapitel 21 richtig aufzuteilen. Wir haben gelesen, es wird keine Tränen geben, kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, noch Schmerz. Alles wird neu sein. Eine neue Schöpfung. Wir lesen aber, wie gesagt, in Kapitel 9 und in Vers 9 von Kapitel 21. Und es kam zu mir einer von den sieben Engeln, die die sieben Schalen mit den letzten sieben Plagen hatten und redete mit mir und sagte, komm, ich will dir die Frau zeigen, die Braut des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen auf den Himmel von Gott.
Wir haben in Kapitel 17 und 18 gesehen, dass es eine Frau gibt, hier auf Erden im Trübsal. Eine Frau. Und was ist das für eine Frau? Das ist eine Hure. Und wir haben eine Stadt gesehen. Und wie heißt die Stadt? Babylon. Und was haben wir gelesen? Dass die Frau die Stadt ist und die Stadt ist die Frau. Die sind miteinander verbunden. Deswegen besteht nun die Möglichkeit hier, dass diese Stadt, die, ich sage nur Möglichkeit, es ist nicht wichtig, dass wir uns hier eins werden, studiere, bewege das vor Gott und frage ihm, in diese Sache bilde dir deine Meinung mit Gott. Und wenn Gott unsere Meinung bildet, werden wir alle eine Meinung sein, oder? Wenn wir die Probleme, wenn wir wirklich uns reinknien ins Wort und bitten, dass er uns hilft und erklärt. Und hier sehen wir das auch. In der Welt, wo der Mensch regierte, vor dem tausendjährigen Reich, in Trübsal, nachdem die Gemeinde entrückt ist und sie beim Bräutigam ist, die Braut beim Bräutigam, in diesen 7 Jahren des Trübsals, wird der Mensch regieren und das wird die Hölle, oder? Auf Erden sein. Wir haben das gelesen, genug, wir wollen da gar nicht mehr hinein. Hier aber sehen wir, und ich meine, dass es hier der Friedensreich ist, was hier gemeint ist, Vers 9 bis Anfang von Kapitel 22, geht es hier um den Friedensreich, tausendjährige Reich, nicht den, sondern das Friedensreich, hat mir meine Frau vorhin gesagt. Wir sehen, dass wo Gott regiert, den tausendjährigen Reich im Friedensreich, dass da Ordnung und Harmonie ist. Dass Sünde nicht geduldigt wird, dass das Unreine keinen Platz hat. Dass das Gott sofort richten wird. Die Herrlichkeit Gottes im Friedensreich, im tausendjährigen Reich, bringt Herrlichkeit. Und wir lesen, wie die Propheten uns erzählen, wie es sein wird. Frieden und Ruhe. Gott wird über die Sünde herrschen. Beim Antichrist im Trübsal in der Welt herrscht die Sünde. Und der Widersacher über uns. Es ist umgekehrt. Vers 11. Diese Stadt, die von Himmel kommt, hatte die Herrlichkeit Gottes. Ihr Licht war gleich dem alleredelsten Stein eines Jaspis, klar wie Kristall. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore und auf den Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, nämlich die Namen der 12 Stämme der Israeliten. Hier die Zahl 12 bedeutet vollkommene Regierung. Die Zahlen in der Bibel haben immer eine Bedeutung. 7 ist Vollendung. 12 ist vollkommene Regierung. So sehen wir die 24 Ältesten, Anfang der Offenbarung, 12 aus dem Alten, 12 aus dem Neuen. Und die Zahl 12 stellt die vollkommene Regierung, die vollkommene Herrschaft Christi, der da regiert, im Friedensreich. Und was dabei rauskommt, ist, wie gesagt, Herrlichkeit. Lasst uns mal gucken in 2. Korinther, Kapitel 4 und Vers 6, lesen wir, Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Der Gott, der alles schuf, den Gott, der alles möglich ist, dem Gott, der nichts unmöglich ist. Die Mitschüler, meine Kinder fragen in der Schule, wenn es einen Gott gibt, warum macht er das und das nicht? Und so fängt dann so die Diskussion an. Und unsere Kinder machen sich Mühe, denn sie möchten so gern, dass die Mitschüler von der Herrlichkeit Gottes schmecken und sehen. Und dann erklären sie oder versuchen sie, genauso wie du und ich, versuchen den Menschen der Herrlichkeit Gottes nahe zu bringen. Und das ist mit Worten schwer. Es ist viel besser in der Tat. Ohne Worte. Wenn ich sehe, Jörg, das sagen seine Schüler sicherlich zu ihm, als Religionslehrer, ich brauche gar nicht nach Gott zu fragen. Ich kann seine Herrlichkeit in dein Leben sehen. Du bist ausgeglichen, du kommst uns entgegen, du bist barmherzig. Du gibst nur eine Eins. Du hast noch nie irgendeine Sechs gegeben. Du bist geduldig, du bist demütig, du empfindest für uns mit, du hast Verständnis für die Schwachen. Du rast nicht vor und siehst nur die intellektuellen Stolzen. Nein, du nimmst uns alle mit. Ja, das ist doch so. Ich bin sicher, dass sie das sehen. Das wäre ja traurig, wenn Gott nicht in dein Leben zu sehen wäre. Wenn deine Kollegen ihn nicht sehen in dein Leben, dann nützt das ganze Geplapper nicht. Dann hör auf lieber damit. Wisst ihr, je besser ich lebe, je mehr mein Leben der Herrlichkeit Gottes widerspiegelt, je weniger muss ich jemanden überzeugen. Klar gibt es diejenigen, die nicht wollen. Aber wer nicht will, der hat schon. Ja, Gott sagt das auch. Er sagt das nicht so einfach dahin. Soll ich mich ewig anbieten? Sie wollen nicht, dann ist gut. Ich akzeptiere das. Und wir werden gewarnt, auch im Neuen Testament, dass der Heilige Geist, da er ja auch Gott ist, auch diese Charaktereigenschaft Gottes hat. Ich werde nicht ewig mit denen ringen. Was sagt er uns als Gläubige? Betrifft den Heiligen Geist. Die und mir. Hey, pass auf. Pass auf, mein Bruder. Das Wertvollste, was du hast, hier auf Erden, ist das Wort Gottes und in Verbindung mit dem Heiligen Geist. Betrübt nicht den Geist Gottes. Das ist die Warnung. Und da ist es. Es kommt der Punkt in meinem Leben, wo Gott sagt, gut, wenn er nicht will. Und David sagt, Herr, lass das nicht zu. Nimm nicht, ich habe mich versündigt. Nehme nicht deinen Heiligen Geist. Nimm mir alles. Nimm mir das Leben, aber nicht deinen Heiligen Geist. Denn ohne deinen Geist bin ich verloren. Betrüb nicht den Heiligen Geist. Bleibe nicht leichtsinnig in deine Sünde. Auch wenn sie gedanklich sind, lass sie los. Bring sie zum Kreuz. Wehr dich. Es gibt mal so einen Spot im Internet. Kurzes Videos gibt es ja sehr interessante. Und ich bin froh, dass auch gläubige Menschen mit dabei sind. Auch wertvolle Dinge. Ich kriege die von meinen Schülern zugeschoben. Meine Schüler oder Mitschüler von mehr als 50 Jahre her. Die schicken mir. Und gerade wenn es um Religion geht, interessante, wie heißen die dann? Diese kurzen Filme im Spots. Und es geht um einen Psychologe. Und er sagt, hier, ich muss unbedingt den Text gleich wieder finden, ihr hilft mir, ne? Er sagt, ja, bei mir geht's ruckzuck. Und es kostet nur $5, weil es nicht mehr als 5 Minuten dauert. Sie gehen hier raus und sind geheilt. Er sagt, ja, ich habe solche Probleme. Ich bin eine reiche Frau, mein Mann ist reich, aber meine Hand geht immer in den Kaufhäusern. Und ich klaue Dinge. Dann ist sie kaum fertig damit zu erzählen, geht es so mit ihrer untreuen Gedanken ihren Ehemann über. Und sie versucht ihnen das zu erklären. Und erst fragte Frau, eine Frage. Nein, zwei Fragen. Wollen Sie Ihr Mann untreu sein? Nein, dann hören Sie auf damit. Wollen Sie klauen? Wollen Sie erwischt werden beim Klauen? Nein, dann hören Sie bitte auf damit. Dann tu es nicht. Das ist bei der Sünde so. Willst du nicht sündigen? Dann tu es nicht. Tust du es? Ich bin hart heute Morgen. Anders kann ich dir nicht helfen. Das ist wahr. Und wenn ich sündige, ist, weil ich das will. Je eher ich und du wir das gemerkt haben, je schneller Gott uns helfen kann. Und sie sagt, ach, aber als Kind, er sagt, mit so einem Zeug beschäftige ich mich nicht. Wenn du nicht willst, tu es nicht. Bitte schön, $5. Und das ist ein säkulares Ding. Und ich finde es so weise. Wenn du etwas nicht willst, tu es nicht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß. Hey, wie groß ist dein Gott? Kann er das nicht schaffen, dass du aufhörst, komische Gedanken zu haben über andere Menschen? Du bist es aber klitzeklein, du. Dann werde ich morgen zum Hindu. Die machen ihre Götzen und schieben sie hin und her im Haus und stellen sie hier hin, dann der Altar nächste Woche woanders und dann den Tempel, ein Gott hier und plötzlich ein neues da. Was soll denn das für ein Quatsch sein? Wir sollen uns keine Bilder machen von Gott. Warum? Das setzt sich bei uns fest. Ich frage dich heute Morgen, wie groß ist dein Gott? Kann er aus dem Nichts etwas schaffen, dann willst du mir erzählen, dass du nicht treu sein kannst. Liegt nicht an Gott. Tut mir leid. Es liegt an der Tatsache, du musst es wollen. Wenn er ihm herrschen lässt in dein Leben, dann wirst du es nicht tun. Dann wirst du es nicht tun. Aber unser Problem ist dasselbe. Von je war es so. Was haben die gesagt? Hinweg mit ihm, wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Das ist doch die Frage. Wieder zurück. Die Herrlichkeit Gottes werden wir erleben, wenn wir ihn herrschen lassen. Wieder zurück zu 2. Korinther 4, Vers 6. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte, um Jesu willen. Wenn Gott der Herr ist, bin ich sein Knecht. Und ich schäme mich nicht. Ich bin lieber ein Knecht Gottes als ein Knecht Satans. Denn wenn ich nicht ein Knecht Gottes bin, bist du jemand anders Knecht. Biblisch oder nicht? Ja. Ich bin stolz. Paulus sagt, ich schäme mich nicht, Gottes Kind zu sein. Dann ist er ist der Aller. Höchste. Ich bin nicht nur Knecht Gottes, ich bin ein Kind des Königs. Das gehört auch dazu. Beide gehören dazu. Im Gleichgewicht sind beide wahr. Denn Gott, der Herr, sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten. Der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zu Erkenntnis. Eine Erleuchtung zu Erkenntnis, ohne Erleuchtung keine geistliche Erkenntnis. Gottes in dem, wo sehen wir die Herrlichkeit Gottes? In dem Angesicht Jesu Christi. Da sehen wir das. Und das gilt, wie gesagt, nicht nur für uns persönlich, ich kann die Herrlichkeit Gottes in Jesus sehen. Jesus sagte zu den Jüngern, ihr wollt mir sagen, ihr seid 3 Jahre bei mir gewesen und ihr habt noch nicht erkannt, dass ich Gottes Sohn bin. Ist doch wahnsinnig. Ist das nicht Wahnsinn? Denn in Christus lebte die Herrlichkeit Gottes leibhaftig. Und ist es auch für uns da. Und damit wir uns nicht zu viel Zeit nehmen müssen beim Verse wälzen, will ich euch sagen, in Epheser 3, Verse 19 bis 21, sehen wir, wie Paulus der Gemeinde in Ephesus und auch in Kolosse diese Herrlichkeit Gottes soll widerspiegelt sein. Es soll die Herrlichkeit Gottes, die Eigenschaften der Herrlichkeit des Geistes Gottes oder Gottes selbst in Jesus Christus, soll in euch sichtbar sein, im Leib. Da frage ich mich, Gemeinde heute Morgen, es ist nicht nur eine persönliche Frage, als Gemeinde, sind wir so Jesus? Ist es so, dass wenn Leute, es gibt viel Besuch hier heute Morgen, viele Gesichter kenne ich gar nicht, sehen sie Jesus in uns? Vor der Tür nachher, das, was sie hören, unser Benehmen ihn, unser Kälte oder Wärme, ihn Gäste gegenüber, kommt die Herrlichkeit, sonst ist die Gemeinde for nothing, vergiss es. Dann machen wir ein Kino raus. Wenn Gottes Herrlichkeit nicht widerspiegelt wird in der Gemeinde. Wir sind sein Leib hier auf Erden, Geschwister. Diese Dinge wissen wir doch, oder? Jetzt kehren wir zurück zu Offenbarung 21 und machen weiter. Wir haben die Braut und die Stadt. In Kapitel 17 und 18, die Hure und Babylon. Wir haben jetzt die Gemeinde, die Braut Christi, seine Braut, das sind wir, sein Leib, die wir regieren werden mit ihm in Friedensreich über 1000 Jahre. Und wir lesen hier Ende vom Vers 11 von den Israeliten und in 24, wenn wir einen Sprung machen zu Vers 24, da steht, und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und das sind die Dinge, die erscheinen als Widerspruch, wenn wir diesen Kapitel so lesen, dass wir keinen Unterschied machen zwischen Verse 8, 1 bis 8 und 9 bis 27. Die Verse 9 bis 27 ist meine persönliche Überzeugung, muss nicht deine sein, ich will es begründen, ist das tausendjährige Reich. Der chronologische Ablauf endet in Vers 8, da ist der Himmel. Jetzt kehrt Johannes zurück und es ist eigentlich ganz deutlich da in Vers 9. Und es kam zu mir einer von den 7 Engeln und nahm mich mit. Hier ist ein neuer Abschnitt. Hier sieht Johannes etwas Neues. Das ist nicht mehr der Himmel hier. Und zumindest glaube ich, er sieht hier das Friedensreich. Und deswegen spricht er nicht von einem Volk, sondern von Völker, die da kommen. Und deswegen spricht er auch in Vers 27, im Himmel wäre das nicht nötig, nicht einmal darüber nachzudenken, über unrein und rein. Diese Dinge liegen hinter uns. Die Propheten sagen, wir werden uns diese Dinge nicht mehr bedenken. Ist das richtig? Nicht mehr darüber nachdenken, über Gut und Böse. Es wird nur Gut, Herrlichkeit sein. Wir werden die Vergangenheit vergessen haben. Es wird alles neu sein. Das Böse ist völlig weggeschafft. Aber hier ist doch in Vers 27, und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein, die geschrieben stehen in Lebensbuch des Lammes. Also hier ist das tausendjährige Reich und die Regierungsstätte, die von Himmel ja kommt, und das ist die Braut, das ewige Jerusalem. Von da aus wird regiert im tausendjährigen Reich. Darüber haben wir auch bereits schon gelesen. Also die Tatsache, dass hier es Völker gibt, es Gut und Böse gibt, rein und unrein, deutet klar darauf hin, dass es hier nicht mehr der Himmel ist, sondern sein Friedensreich. Und da steht, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von den Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf dem Platz und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte jeden Monat. Nee. Der Himmel ist doch ewig. Gibt doch keine Zeit mehr. Haben wir doch schon gelesen. Wie soll das hier Himmel sein, in ewigen Sinn, das Vollkommene, diese neue Schöpfung von Vers 1 bis 8, kann es nicht mehr sein. Hier ist die Rede von Mona. Das ist Friedensreich. Jahreszeiten. Das ist die Schöpfung, wie wir sie jetzt kennen, im tausendjährigen Reich von Jesus, regiert und rund erneuert. Das ist aber nicht die neue Schöpfung. Und ein Baum des Lebens, die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zu Heilung. Na komm, es ist doch kein Geschrei, es ist doch kein Schmerz, es ist doch keine Trennung, es ist doch keine Krankheit. Das kann nicht der Himmel sein. Klar, es gibt gute, feine Geschwister, die nicht weniger studiert sind, noch studierter als ich persönlich, die eine ganz andere Meinung sagen. Nur ich meine, wenn wir das richtig aufteilen, wäre das für uns einfacher, das zu verstehen, was da eigentlich steht. Versteht ihr? Sonst kommen Schleudern, wie diese Schwester kommen und sagen, wieso? Ein Baum zum Heilen? Es gibt doch keine Krankheit mehr. Und es so zu sehen, hilft mir. Das ist alles, was ich sage. Es hilft mir. Und ich würde eher sagen, dass die Aufteilung von Kapitel 21 so richtiger ist, den chronologischen Ablauf nach. Dennoch bleiben diese Wahrheiten alle geistliche Wahrheiten. Das werden, hört das jetzt nicht auf, Wahrheit zu sein. Es bleibt Wahrheit. Aber es muss anders eingeteilt werden, damit wir es verstehen. Johannes wird herausgeholt, mal wieder, oder? Wieder herausgeholt und auf einen Berg. Und von diesem Berg aus sieht er den tausendjährigen Reich. Und er sieht diese Dinge. Gott Alpha und Omega, Anfang und Ende. Was war denn im Garten Eden? Was gab's da? Baum? Zwei Bäume. Baum des Lebens und Baum der Erkenntnis, dem, was gut und böse ist, oder? Gab zwei Bäume. Es gab auch einen Strom. Ein Strom, der zu vier wurde, wenn wir genau lesen. Hier ist das ein Strom und hier ist es eine Art von Baum. Und das ist ein Baum des Lebens. Hier finden wir keinen Baum der Erkenntnis. Johannes kennt das Wort Gottes. Gott, der etwas angefangen hat, wird es auch vollenden. Und deswegen widerspiegelt sich hier Genesis, das erste Buch Mose, in der Offenbarung, letzte Buch der Bibel. auf wunderbare Weise. Die Verführung in dem Maße wird anders sein im tausendjährigen Reich. Nicht alle Menschen werden Gott suchen, aber Jesus wird herrschen, auch über diesen Baum, der wird es nicht mehr geben, der Erkenntnis. Es hat ja seinen Zweck erfüllt, der Baum der Erkenntnis. Warum hat Gott beides hingestellt? Baum des Lebens und der Erkenntnis. Damit wir uns entscheiden können. Gott ist ein Gott der Freiheit. Du hast totale Entscheidungsfreiheit. Du kannst dich für Gott oder gegen Gott. Du kannst dich fürs Leben, und ich möchte es unterscheiden hier ganz bewusst, oder für die Erkenntnis. Warum haben Adam und Eva sich nicht fürs Leben entschieden? Warum haben sie sich von der Erkenntnis verführen lassen? Erkenntnis ist eine der größten Verführungen, die es überhaupt gibt. Und wozu verführt das, sagt uns die Bibel? Zu Demut. Wenn du demütig sein willst, musst du viel nach Erkenntnis. Denn Erkenntnis gibt dir ein zerbrochenes Herz. Völliger Quatsch, oder? Erkenntnis sollte, wenn es vom Geist Gottes ist, wenn es selbstlos ist, wenn ich auf der Suche nach Gott bin in Erkenntnis, führt mich es zu Gott und zu seiner Herrlichkeit. Aber hier geht es um Erkenntnis, ums Erkenntniswillen, gegen Gott, außerhalb des Willen Gottes. Was tut Erkenntnis, Geschwister? Es bläht auf. Und es bläht auf überall, auch in der Gemeinde. Bläht das auf. Der eine meint, er weiß mehr als der andere. Ist Wahnsinn. Das führt eigentlich zu den größten Spaltungen, auch innerhalb des Leibes, oder? Erkenntnis, ne? Die haben das erkannt mit dem Abendmahl, die haben das anders erkannt. Und mit der Ehe, mit Ehescheidung, mit dem Heiligen Geist, mit der Taufe, alles, es geht alles nur, nicht, dass Erkenntnis falsch ist, aber es geht hier um meine Erkenntnis und dem, was ich weiß und wovon ich. Da herrscht nicht die Gesinnung Christi. Hab die Gesinnung, da sind die Erkenntnisse. Das Denken Christi, hab die Gesinnung Christi. Und ich sitze oft mit Geschwistern und frage mich, was soll denn das? Du weißt doch, was in der Bibel steht. Zu bestimmten moralischen Fragen. Ganz deutlich und klar. Was Ehebruch betrifft, was Hurerei betrifft, was Lügen betrifft, was Diebstahl, was Sucht betrifft, da steht alles ganz klar in der Bibel. Aber du hast deine eigene Philosophie dazu. Du sitzt schon 30 Jahre in der Gemeinde, aber hast schon deine eigene, das ist Erkenntnis, menschliches Erkenntnis, deine eigene Vorstellung. Du hast dich festgebissen. Und wir können, und das ist das Wahnsinnige, das war unser Thema gestern Abend, wie heute Morgen auch schon gesagt, wir können Gott so nah sein, wenn er nicht herrscht in unser Leben, werden wir seine Herrlichkeit nicht sehen. Jesus beim Abendmahl, erzählt seine Jünger über die tiefe Not, die er hat. Die Juden wollen mich auslöschen. Die wollen mich. Und es ist der Tag gekommen, wo ich gekreuzigt werde. Sagt das in anderen Worte, aber er sagt es. Die Jünger hören überhaupt nicht zu. Die haben auch nichts kapiert. Aber um das Erkenntnis willen, stellen sie ihn ständig Fragen. Und die Einzige, die kapiert, ist eine liebe Schwester. Und sie ist so bewegt von dem, was er sagt. Und sie erkennt und sieht, dass es richtig ist, weil Gottes Wort einen Eingang hat in ihre Gedanken und in ihr Herz. Und sie kommt und gießt das teure Salböl aus. Und salbt ihn mit Öl. Und die Jünger, die Priester und Päpste, die Pastoren, zukünftigen Hauskreisleiter, dann regen sich auf. Das war wie ein Schlag ins Gesicht für Jesus. Das ist eine Verschwendung. Seht ihr? Die sind Jesus und haben nichts verstanden. Und Jesus, die Frau hat etwas begriffen, was ihr nicht begriffen habt. Und über diese Frau wird man in den Jahren zu kommen, solange die Erde noch ist, wird man über diese Frau reden und nachdenken. Warum? Weil mit dem, was ich sagte, habe ich ihr Herz erreicht. Und ich habe sie in ihr Herz getroffen und sie hat danach gehandelt. Ihre Erkenntnisse war vollkommen. Sie hat das verstanden, was ich sagte. Also sie werden mich überantworten, den religiösen Führern, und sie werden mich umbringen. Baum der Erkenntnis. Erkenntnis kann uns zu Gott führen, aber es kann uns dorthin führen, dass wir aufgeblasen, überheblich, unerträglich auf andere herabschauen, stolz sind und so stolz, dass wir nicht einmal von Gott zu erreichen sind, weil wir meinen, wir wüssten alles besser. Dieser Baum wird es aber der Erkenntnis nicht mehr geben. Denn es gibt nur ein Bäume im Plural des Lebens. Mitten auf dem Platz und auf den beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht. Und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker, nicht des Volkes. Das sind jetzt keine Patzer oder so eine Übersetzung. Das wiederholt sich hier. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen. Und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird in ihren Stirn sein. Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen keine Leuchte und nicht des Lichtes der Sonne. Also im Himmel ist Gott unser Licht. Bei der neuen Schöpfung wird es die Sonne, wie wir es heute kennen, nicht geben, weil es nicht notwendig sein wird. Und das sagt uns jetzt nicht nur Johannes hier in Offenbarung, das ist eigentlich durch den Propheten klar. Hier aber ist das symbolisch gemeint, so verstehe ich das. Die Herrlichkeit verbinden wir doch immer mit Erleuchtung oder mit Licht, oder? Und wir als seine Braut sind gesegnet, herrlicht und er verherrlicht sich in uns. Und wir werden zu Licht im tausendjährigen Reich. Und das ist das, was wir bisher übers tausendjährige Reich gelesen haben, in Herrlichkeit zu regieren mit ihm. Für uns wird die Erkenntnis Gottes anders sein, weil wir ja mit ihm regieren müssen, aus seiner Herrlichkeit heraus. Und es wird keine Nacht mehr sein und sie bedürfen keine Leuchte und nicht Licht der Sonne, denn Gott, der Herr, wird sie erleuchten und sie werden regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt haben wir den Himmel gesehen, jetzt haben wir den tausendjährigen Reich gesehen und nächste Woche wollen wir gemeinsam darüber nachdenken, dass er gesagt hat, unser Bräutigam, ich komme bald, ich kann das nicht abwarten, ich will es vollenden, ich will für alle Ewigkeit mit euch Gemeinschaft haben. Ich will euch als Vater zu mir holen. Und dieser Wunsch gilt allen Menschen, aber ganz besonders diejenigen, die sich für ihn entschieden haben, die ihm gehören. Nächste Woche ist es, der Herr kommt und die Gemeinde sagt, bin ja heute pünktlich. Und die Gemeinde sagt, komme bald, Herr Jesus. Lasst uns aufstehen und noch ein Lied zusammen singen. Ich weiß, die Gottesdienste sind lang bei uns, aber das ist völlig normal. Wir haben letzte Woche gesehen, wo sind wir? In eine Schule. Die Gemeinde Gottes ist ein Krankenhaus für diejenigen, die verletzt und beladen sind. Es ist eine Schule, damit wir lernen. Und was ist es noch? Das auch noch, aber ein Trainingsstudio, ein Bodybuilding, wo wir das üben, was wir gelernt haben. Das ist Jüngerschaft. Und es ist ein Bahnhof. Und an diesem Bahnhof gibt es, wie heißt das? Ticket. Tickets. Und die Tickets sind? Ja, umsonst ist nichts, was Gott getan hat. Aber die kosten nicht, die sind geschenkt. Umsonst sind sie nicht gewesen. Er weiß ganz genau, er hat das alles vorher gewusst und er hat ein Ticket für jeden. Er hat nicht eine ausgelassen. Und wo führt der Zug hin? Im Himmel. Piep, piep.